Es geht voran beim Wiederaufbau im Ahrtal. An Straßen, Brücken und der Bahnstrecke. An Schulen, Vereinsheim und vielen anderen Orten, die ihre Heimat, die Verbandsgemeinde Altena prägen, wird gebaut. All das wäre ohne die Menschen hinter den Kulissen des Wiederaufbaus nicht möglich. Doch wer sind diese Personen und wie wirken sie am Wiederaufbau mit? In diesem Podcast treffe ich mich unter anderem mit Vertreterinnen und Vertretern der Orte und Verbandsgemeinde, Projektmanagerinnen und Managern, Fachexpertinnen und Experten aus dem Bau sowie Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde, die mir im Gespräch tiefere Einblicke in den Wiederaufbau geben. Mein Name ist Marianne Reiß. Ich bin Teil des Projektteams, das die Verbandsgemeinde Altena bei der Kommunikation des Wiederaufbaus begleitet. Und ich darf Sie in den kommenden Monaten durch die Folgen des Podcasts führen. Der Podcast ist gefördert durch den Wiederaufbaufonds mit finanzieller Unterstützung des Bundes und der Länder. Diese Folge erscheint im Sonderformat. Statt einem Gespräch und vielen Fragen nehmen wir Sie dieses Mal mit auf eine Audioführung durch die Ortsteile Hönningen und Liers. Bürgermeister Dominik Gieler begeht mit Ortsbürgermeister Jürgen Schwarzmann, Frank Häuser von der Verbandsgemeinde, Roland Förster und Heino Kreusel von Julisberger International sowie weiteren Experten wie Uwe Schimanski und Rainer Pöhling die Baustellen der Ortsgemeinde. Gemeinsam stellen sie die aktuelle Planung, den Stand und die nächsten Schritte der Bauvorhaben vor. Ganz unter dem Motto Blick hinter den Bauzaun erfahren sie aus erster Hand mehr über die Fortschritte des Wiederaufbaus. Es handelt sich um einen Mitschnitt der Ortsbegehungen am 2. Oktober 2025, zu denen die Verbandsgemeinde zusammen mit der Ortsgemeinde Interessierte eingeladen hat.
Ja, dann würden wir auch hier starten. Herzlich willkommen zur ersten Baustellenführung Blick hinter den Bauzaun. Wir haben ja jetzt schon eine Veranstaltung hinter uns in Liers und wir freuen uns, dass ihr hier seid. Wir wollen ja mit dieser Sache mit der Blick hinter den Bauzaun ein bisschen mehr nochmal Informationen geben, wobei ich schon glaube, dass wir viele Informationen streuen über Mittelerbote und soziale Medien. Aber wir haben ja die Firma IFOG, die uns bei diesem Projekt auch begleitet, die auch mit diesem Logo das wird, darauf aufmerksam macht. Und wir wollen halt intensiv die Leute informieren über den Baufortschritt von verschiedenen Baustellen. Wir starten hier in Hönningen. Mit drei Baustellen, einmal die Brücke vor Kieren, dann der Sportplatz und dann zum Schluss der Kindergarten. Beim Kindergarten ist es so, da werden wir sogar dann in die Baustelle hineingehen. Ich würde aber jetzt das Wort an unseren Bürgermeister der Verbandsgemeinde übergeben. Dominik, du hast das Wort.
Danke, Jürgen. Nachdem du mir alles weggenommen hast, auch von meiner Seite ein herzlich willkommen. Wir haben die IFOG als Kommunikationskampagne beauftragt und hatten ja auch in der Vergangenheit immer mal wieder den Kritikpunkt, dass wir zu wenig informieren und obwohl alles in öffentlichen Sitzungen gemacht wird, haben sich da einige nicht mitgenommen gefühlt und deswegen ist die Idee gewachsen, neben den Mittelerboten, Instagram, Facebook, auch solche Formate hier anzubieten, nämlich den Blick hinter den Bauzaun für all diejenigen, die aus dem Ort kommen und interessiert sind oder auch nicht aus dem Ort kommen, aber trotzdem interessiert sind. Beispielhaft drei Objekte haben wir uns jetzt mal rausgezogen und eben waren wir Liers. Ich hoffe, dass wir den einen oder anderen Ortsbürgermeister auch noch motivieren, dass er da auch mitmacht, weil ohne die Ortsbürgermeister geht es an der Stelle nicht. Von da einen herzlichen Dank an den Jürgen an dieser Stelle. Und es soll einfach dazu dienen, dass Sie jetzt im Austausch sind, auch mit den Planern oder Projektverantwortlichen, auch mal die eine oder andere Frage stellen können, wieso das so gemacht ist, wieso es nicht weitergeht. Das können Sie gerne nutzen an dieser Stelle. Und von daher, ja, will ich nicht zu weit aufhalten. Lass mal starten.
Ja, wir würden mit dem Projekt Brücke vor Kieren starten. Allerdings muss man dabei sagen, würden wir uns nicht bis zur Brücke bewegen, weil wir gehen nur bis zu diesem weißen Anhänger da hinten, weil von da aus kann man bis dahin gucken und eigentlich wollten wir Ihnen heute auch schon mal zeigen, wie die Baustelle begonnen hat, aber leider ist die Baufirma diese Woche doch noch nicht zum Zuge gekommen, aber die Details wird dann Julius Berger euch gleich erklären. Wir gehen mal ein bisschen darüber, damit wir zumindest mal bis zur A gucken können.
Kann schon losgehen, wunderbar. Ja, grüße Sie, mein Name ist Heino Kreusel von Julius Berger für die Projektsteuerung für sehr viele Projekte hier vom Wiederaufbau. Wir schauen mal in die Richtung, haben wenigstens einen schönen Blick heute Abend bei dem herrlichen Wetter. Ich möchte Ihnen jetzt so ein bisschen Schritt für Schritt kurz erklären, was passieren wird an Aktivitäten für den Neubau dieser Brücke vor Kieren. Sicher haben viele auch schon mal dieses Bild gesehen, diese Visualisierung. Genau, ist da im Kleinformat. Sie können auch gerne ein bisschen dichter kommen, weil ich habe jetzt nur kleinere Pläne mitgebracht, die eben auch etwas handlicher sind. Auf der nächsten Seite, also die erste Aktivität wird sein, die Baustraße, die schon für den Abbruch hergestellt wurde, quasi zu reaktivieren, indem diese A-Querung wiederhergestellt wird mit den Rohren. Und dann kommt eine Überschüttung darüber, damit die LKWs eben zur Baustelle kommen können. Das entlastet den Ort und gleichzeitig wird der A-Radweg eben auch nicht tangiert durch diese Baustraße, die dann hier parallel zur A und dem A-Radweg verläuft. Dann wird noch an der Baustelle selbst nochmal so eine Rohrverrohrung hergestellt, auch mit einer Schüttung, damit auf beiden Seiten gearbeitet werden kann. Das Ganze natürlich nur temporär, so kurz es geht, bis die Bauteile soweit hergestellt werden, dass es dann aber wieder abgebaut werden kann. Ja, die einzige Einschränkung ist natürlich, dass der Verkehr oder dass alle hier etwas langsamer fahren dürfen, aus Sicherheitsgründen ungefähr am Café Fahrtwind ist die Ein- und Ausfahrt der Baustraße. So, was passiert dann? Das nächste, das ist bitte einmal drehen. Andersrum. Das ist jetzt der Teil, der hier erstmal gebaut wird. Eigentlich haben wir eine Baustelle an zwei Orten. Also das ist mal ein 3D-Bild von der Widerlagerwand. Viele Teile wird man später gar nicht mehr sehen, weil die an der Erde sind. Das sind ungefähr 7 Meter tiefe Bohrpfähle, die hergestellt werden. Und dann aus Stahlbeton in konventioneller Bauweise die Widerlagerwand. Da kriegen wir noch Besuch. Kommt gerade noch jemand? Das Ganze wird mit CO2-reduzierten Beton hergestellt. Das ist das, was man an der Stelle an Nachhaltigkeit machen kann. Ja, wie gesagt, das wird man nur kurz sehen können, wenn die große Bohrmaschine, das Bohrgerät da ist und nachher verschwindet das Bauteil im Wesentlichen wieder. Parallel dazu wird im Stahlwerk der Stahlüberbau hergestellt. Man hat sich also für eine Stahlkonstruktion entschieden. Der komplette Überbau ist in einem Stück in Stahl. Ich habe als nächstes Bild mal einen Querschnitt mitgebracht. Die Stahlbleche sind zwischen 20 und 12 Millimeter. Das ist eigentlich nicht sehr viel. Es hält vor allem dadurch, dass die Seiten mittragen. Das nennt man Trogbrücke, also ist wie ein U. Und weil es eben durch sehr viel Stegbleche verschweißt wird, erhöht sich die Tragkraft. Sonst könnte man mit 20 mm Blech keine knapp 50 Meter überspannen. Dann reicht auch nur eine relativ dünne Asphalttragschicht von 8 cm aus. Und das Ganze wird dann in großen Segmenten hierher transportiert, hier noch verschweißt. Vier Stücke, glaube ich, werden es, die dann hier vor Ort nochmal verschweißt werden. Und auf dem nächsten Bild ist nochmal dargestellt, also hier das Bohrgerät, was die Bohrpfähle herstellt. Hier ist die A-Querung mit der Aufschüttung, das an beiden Uferseiten gebaut werden kann. Und dann kommt irgendwann der Tag, das wird dann wahrscheinlich ziemlich spannend und auch spektakulär, wenn dieses große Teil in einem Stück eingehoben wird und die Brücke dann an einem Tag sozusagen fast fertig wird. Natürlich sind da noch Restarbeiten, da müssen noch Geländer gemacht werden und so weiter. Aber da gibt es dann was zu gucken an dem Tag, wenn dieser große Stahlüberbau von 160 Tonnen eingehoben wird. Ja, das letzte Bild hatte ich fast vergessen. Das ist ein besonderer Stahl, der nennt sich Kortenstahl. Den kennen Sie vielleicht von Skulpturen. Hier am Ortseingang ist auch herzlich willkommen, auch in Kortenstahl. Das passt dann also eigentlich sehr gut. Einfach mal ein paar Beispiele. Also man kennt es wirklich von Kunstwerken, von Skulpturen. Kunst am Bau wird auch sehr häufig gerne dieses Material benutzt. Herr Schwarzmann hat ja den Vorteil, Sie müssen es nie streichen oder Ihre Enkel oder das ist einfach sehr, sehr robust und es braucht gar keinen Korrosionsschutz, weil das, ja, man kann es mit Edelstahl vergleichen, aber ich könnte mir die Brücke jetzt nicht in Edelstahl vorstellen. Ich finde, die Farbgebung ist ähnlich. Man sieht es an manchen Felsen oder im Herbstlaub haben wir auch dieses rötlich-braune. Ich finde, das passt sehr gut. Kann mir das sehr gut vorstellen, aber ich würde es dann auch gerne mal bald in echt sehen. Also die Produktion im Stahlwerk ist jetzt für Ende des Jahres vorgesehen. Bis einschließlich Januar wird das abgeschlossen sein. Und dann Februar, März, im Februar die letzten Schweißarbeiten hier auf der Baustelle. Und im März sollte es dann soweit sein, dass die Brücke quasi dann fertig erstellt wird.
Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Wir als Gemeinderat, wir hatten ja mehrere Entwürfe zur Auswahl. Und ich muss dabei sagen, wir haben uns eigentlich relativ schnell für diesen Entwurf entschieden von einem Star-Architekten aus Berlin bzw. Stuttgart. Das habe ich schon öfters gesagt. Ich habe ihn mal gefragt, warum er auf die Idee kommt, in Hönningen eine Fußgänger-, Trecker- und Radbrücke zu bauen. Und da hat er zu mir gesagt, das Ahrtal ist die größte Baustelle Deutschlands. Und jeder will sich hier verewigen. Und ich glaube, also, das habe ich auch schon öfters woanders gesagt, die Brücke wird ein Hingucker. Also gerade weil auch der A-Radweg vorbeigeht. Wir werden dort auch eine Sitzgruppe noch erstellen daneben und auch eine Infotafel zu dieser Brücke machen lassen, weil ich glaube, das wird ein sehr beliebtes Fotomotiv werden.
Was mir gerade noch einfällt, die Bauweise hat den Vorteil, wenn wir von der Ortsseite kommen, haben wir die Unterführung unter der Bundesstraße. Und eine Brücke in Beton hätte eine höhere Konstruktionshöhe gebraucht. Und wir waren aber an der Stelle auch eingeengt und konnten nicht, also wir hatten keinen Platz für eine große Rampe. Sonst hätte die Brücke unheimlich steil, wäre die unheimlich steil geworden. Und in der Stahlbauweise war es halt möglich, eine sehr schlanke Konstruktion zu realisieren, weil es muss ja Wasser drunter durchpassen. Und das funktioniert halt mit dieser Konstruktion einfach sehr gut.
Die meisten kennen das Gebäude wahrscheinlich. Dies hier ist der alte Bereich. Wir sind jetzt gerade hier in diesem Raum. Und hier hinten gab es früher schon einen Mehrzweckraum, der auch jetzt ein Mehrzweckraum bleiben wird. Die Idee war, dass man diesen Raum nutzungstechnisch entkoppeln kann. Das heißt, es können dort Yoga-Gruppen und sonstige Tätigkeiten, die sich dann vermutlich über den Betreiber oder die Gemeinde anmelden können über eine separate Zuwegung von hinten aus hineingehen und dort abgeschlossen zum Rest des Kindergartens irgendwelchen Tätigkeiten nachgehen. So, das ist natürlich auch zentraler Turnort und Bewegungsraum für die Kinder, auch für Versammlungen gerne genutzt. Hier haben wir den großen Gruppentrakt und vom Eingang links aus gesehen haben wir einen sogenannten Erweiterungsbereich. Da kommt die Kindermensa hin. Da war früher, wir können gleich auch mal aus dem Fenster schauen, war so eine überdachte Terrasse. Dort kommt die Kindermensa hin, die heutzutage notwendig ist. Im weiteren Bereich hinten gab es einen Außenbereich, der wird auch komplett neuer, umbauter Raum. Dort kommt ein Kreativraum rein. Aus den alten Garagen im vorderen Bereich wurden Therapieräume und ein Elternsprechzimmer. Alles Anforderungen, die heutzutage notwendig sind. Wo wird geplant und gearbeitet, organisiert? In einem Verwaltungsbereich normalerweise. Ist das selbstverständlich, dass man Büros zur Verfügung hat. Früher war dies in diesem Kindergarten nicht möglich. So konnten wir jetzt auch fördertechnisch die Gelegenheit beim Schopfe packen. Und das Obergeschoss, was ja eine alte Einliegerwohnung war, als Bürofläche ausweisen. Dort kommt also die Verwaltungsfläche für den Kindergarten hinein. Das hat den Vorteil, wir haben hier unten reine pädagogische Fläche, oben ist Verwaltungsfläche. Auch dies wurde jetzt, der Förderantrag liegt vor, zu 100%ig abgesegnet, was, denke ich, ja, der Neuausrichtung auch von dem Kindergarten Richtung Inklusionsplätzen und so weiter zugutekommt. Gut, was ist ein Kindergarten? Können wir einmal kurz umdrehen? Ich bin ja der Meinung, ein guter Kindergarten, ein Kindergarten ist immer nur so gut, wie seine Außenanlagen oder seine Spielflächen ist. Und hier, glaube ich, konnten wir dank einer guten Planung und kreativen Planung zwischenzeitlich ein Außenanlagenprogramm vorlegen lassen, was zu 90% förderfähig ist, was bei vielen Kindergärten seinesgleichen sucht. Als Highlight, übrigens gesponsert von privaten Spendengebern, weil das würde der Fördergeber nicht mitmachen, haben wir eine Matschanlage und sogenannte Bobbycar-Parcours, die hinten und vorne einmal rumgehen. Das war ein Anliegen der Kindergartenleitung und die Gelder dafür sind vorhanden. Ansonsten gibt es im Prinzip von der Funktionsfähigkeit alles das, was vorher einmal schon da war, einmal in neu. Bis auf eine Rutsche, die wird wahrscheinlich dann nochmal vom TÜV abgenommen und wieder abgelehnt und dann muss er auch erneuert werden. So, dass alles dann fachgerecht und normgerecht eingebaut wird. Ein großes Thema ist natürlich die Sicherheit in dem Kindergarten. Deshalb war auch in der Baugenehmigung die Auflage eines Evakuierungskonzeptes. Ein Evakuierungskonzept beinhaltet, dass durch geschickte Geländemodulation bis zu dem HQ 100 der Kindergarten nicht wie damals, Herr Schwarzmann, Sie waren dabei, nicht auf einmal von Wasser eingeschlossen werden kann. Das heißt, hier wird von hier hinten ein Evakuierungswall, also der ist etwas höher über dem üblichen, hervorgehoben, wo auch noch im heranströmenden Hochwasser evakuiert werden kann. Gleichzeitig leitet das Wasser relativ elegant um den Kindergarten herum. Hier hinten wird dieser Wall auch mit einer kleinen Rutsche noch versehen, sodass das einfach aussieht, als ob es sich natürlich in den ganzen Bereich einpasst. Gut, ansonsten die üblichen Spielgeräte kennt man. Die große Sandkastenanlagen mit Segeln auf der Rückseite. Die alte wurde schon demontiert. Die war doch etwas in die Jahre gekommen und mit ja, diversen Holzkäfern in der Überdachung belastet. Das ist alles jetzt schon abgerissen worden. Dann das letzte, ich sag mal, Multifunktionstool ist der Vorderbereich. Im Altzustand hatten wir ja Parkplätze, soviel ich weiß, vor dem Kita direkt. Diese werden ausgelagert vorne an den Straßenbereich, da das Grundstück ohnehin bis zur Straße reicht. Kommt dort ein Parkstreifen rein, um auch die nach Stellplatznachweis vorzuweisenden Parkplätze nachzuweisen. Und das heißt, der ganze Innenbereich ab vorne bleibt quasi autofahrzeugfrei und auch für die Kinder zum Spielbereich zur Verfügung. Gleichzeitig kann es genutzt werden für Veranstaltungen, auch andere Veranstaltungen. Ja, hier werden irgendwo Wasser und Strom noch vorgesehen, da wenn Pavillons aufgebaut werden. Also die Hönniger lieben es ja zu feiern. Also es kann dann eines Tages ja auch gefeiert werden. Wir wollen es nicht beim eines Tages lassen. Der Zeitplan ist jetzt straff. Wir sind leider an das Vergaberecht gebunden. Deshalb gibt es nie 100%. Wenn es jetzt so weitergeht wie geplant, sind wir Ende nächsten Jahres durch. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg und vor allen Dingen die qualitative Ausstattung und Höherwertigkeit zu der alten Kita, die wird am Ende, denke ich, allen gerecht. Vielen Dank.
Ich möchte noch eins ergänzen, beziehungsweise noch genauer erläutern. Es ist ja auch nicht nur ein bisschen in der Kritik, sondern erheblich in der Kritik, warum dauert das jetzt so lange? Warum sind wir noch hier nicht abbauen? Das kann man, wenn man sich den Grundriss ansieht, auch mal versuchen, pragmatisch zu erklären. Am Anfang, als wir gesagt haben, nach der Flut, wir würden den Kindergarten wieder aufbauen, haben wir von der Genehmigungsdirektion, von der SGD Nord, den Hinweis bekommen, das ist ein Hochwassergebiet. Wir möchten euch den nicht mehr genehmigen. Und daraufhin ist auch der Fördergeber angesprungen und hat gesagt, wir möchten den an der Stelle auch nicht fördern. Dann haben wir gesagt, wir haben diese Alternative hier. Das Hochwasser war zwar hoch, aber es ist niemand zu Schaden gekommen. Und wie man auch sehen kann, hier geht es direkt schnell den Berg hoch. Also selbst wenn man als Kindergärtnerin ein bisschen schläft, hat man auch genug Vorlaufzeit, um jedes Kind hier sicher zumindest auf die Brücke in Hönningen zu bringen. Daraufhin hat man uns dann aufgelegt, eine Alternativenprüfung zu machen. Das bedeutet, wir mussten nachweisen, beziehungsweise die Ortsgemeinde musste nachweisen, Jürgen, korrigiere mich bitte, wenn ich was Falsches sage, dass wir an einer anderen Stelle einen Kindergarten bauen können. Daraufhin haben wir dann auch im Industriegebiet Leute angesprochen, um zu gucken, ob man da vielleicht ein Grundstück kaufen kann, was dann vielleicht besser läuft. Kam aber auch ganz schnell zum Ergebnis, das ist auch Hochwassergebiet. Und dann sind wir in die Höhen gegangen von Hönningen. Da waren keine Grundstücke zur Verfügung. Und als wir das nachgewiesen hatten, sind wir wieder auf den Fördergeber zugegangen und haben gesagt, wir haben keine Alternative. Dieser Ort ist derjenige welcher. Und wir müssen hier gucken, dass wir das Beste rausholen. Und daraufhin hat man uns, der Herr Förster hat es gerade schön gesagt, diese Dämme ins Hausaufgabenbuch geschrieben. Das war letzten Endes dieser und dieser hier. Das ist auch nicht alles vom Himmel gefallen. Das musste erarbeitet werden und hat Zeit gedauert. Das Ganze war aber erforderlich, erstens um die Förderung hinzubekommen und zweitens um letzten Endes auch eine Baugenehmigung hinzubekommen. Und als wir das dann hatten und die Baugenehmigung abgegeben haben, haben wir auch nochmal 1,5 Jahre auf die Baugenehmigung gewartet, weil die 1,5 Jahre bei der Kreisverwaltung lag. Und vorher durften wir nicht anfangen. Natürlich hätte man anfangen dürfen, aber das Problem ist, wenn man mit Steuergeldern so umgeht und sagt, wir bauen und nachher kommt die Baugenehmigung doch nicht, hat man natürlich ein Erklärungsproblem. Das nur mal vielleicht am Rande, um so ein bisschen zu erklären, wie die Prozesse waren, um überhaupt jetzt dahin zu kommen, wo wir jetzt stehen. Und ich sage es immer wieder, auch wenn man mich da ein bisschen belächelt, das Aufwendige am Wiederaufbau ist nicht das Bauen. Bauen können wir schnell, wenn die Firmen mitspielen und die Vergabe läuft. Das Aufwendige an der ganzen Geschichte ist erstens eine Genehmigung hinzukriegen und zweitens eine Förderung hinzukriegen. Und diese zwei Komponenten sind letzten Endes auch die Komponenten, die in den letzten 4 Jahren am meisten Zeit gefressen haben.
Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Erstens zu der Förderung. Wir haben ja eine Förderzusage von fast 4 Millionen bekommen hierfür. Da sind wir auch froh drum, weil es wird auch viel Geld kosten. Noch eine kleine Ergänzung zum Außengelände. Ich verwende jetzt den Spruch der zuständigen Beigeordneten, Elfie Pauli, die ja für den Kindergarten zuständig ist. Sie sagt immer, wir bekommen den Rolls-Royce der Außengeländen. Und als drittes noch, der Herr Förster hat es nochmal angesprochen, wir hatten zum Beispiel jetzt auch in den letzten Wochen extreme Probleme, auch Firmen zu finden. Wir haben zum Beispiel keinen Dachdecker gefunden. Wir haben ja bewusst so gebaut, dass man Einzelgewerke vergeben kann. Wir haben ja am Anfang darüber diskutiert, holt man Generalunternehmer, dann haben wir uns dagegen ausgesprochen, weil wir den einheimischen Firmen die Chance geben wollten, sich hier zu beteiligen. Wir haben keinen Dachdecker gefunden. Wir mussten, also ich sage jetzt mal auf Deutsch gesagt, Klinken putzen gehen. Wir haben bei einer Dachdeckerfirma 5-mal angerufen und gesagt, die schick uns doch bitte ein Angebot, bis wir dann jetzt Gott sei Dank durch hier den Bauunternehmer, der jetzt hier auch baut, uns nochmal Hilfe kam. Und die zweite Sache ist auch noch, zum Beispiel der Zimmerer, haben wir ein Angebot gehabt, das 38% über den kalkulierten Kosten lag, dann dürfen wir das nicht nehmen. Das sind alles so Verwaltungswege, die kann man nicht immer wieder erklären, weil die will doch keiner hören. Die Leute wollen ja nur hören, macht weiter. Nur das braucht alles seine Zeit. Aber wir sind jetzt wir sind jetzt in einem guten Schnitt und hoffen, dass es auch dabei bleibt.
Da gab es auch ein paar Rügeverfahren, dann gab es Proteste und es gibt hier einen sehr munteren Unternehmer im Ahrtal, der anscheinend viele Verfahren blockiert. Und da ist man dann machtlos, dann muss man das einem Vergabeanwalt übergeben und dann sind erstmal 2 Wochen im Eimer, dann sind 4 Wochen im Eimer. So, die Heizung sanitär ist aber jetzt auf der Zielgeraden. Lüftung steht noch aus. Die kommen aber dann sukzessive. Das Wichtige ist, dass jetzt der Rohbauer arbeiten kann. Also der hat, das sieht nicht so aus. Ich habe ihn auch gefragt, wofür braucht er denn den Kran? Nein, aber er muss tatsächlich für den hinteren Bereich sehr viel überheben. Wir haben ja dann auch die komplette Front, können wir gleich vorbeigehen, für die Kindermensa zuzumachen. Und an Betonarbeiten auf der Rückseite einiges zu tun. Jetzt gerade heute hat sich rausgestellt, hinten der Bereich, der zugemacht werden muss, das war früher mit einem Ringanker vorgesehen. Jetzt hat es sich aber, wenn man in den Boden mal aufbuddelt, gezeigt, dass das Fundament nicht so ist, wie es eigentlich vom Statiker angenommen wurde. Und es muss jetzt wieder eine andere Lösung her. So, da wird jetzt parallel auch immer geplant. Und also die Planer, muss man sagen, die sind auch alle schon, die arbeiten hier unter Hochdruck. Das ist auch bei einem Sanierungsbau, ich sag mal, normal, dass da nicht durch Planungsschleifen nochmal jetzt viel, viel Verzug reinkommt. Aber man, hinter jeder Ecke hat man oft nochmal was Neues entdeckt. Und ich sag mal, das haben wir jetzt reduziert. Das Wichtige ist jetzt, dass einmal rundherum noch ein Graben gezogen wird, Drainage reinkommt und Blitzschutz. So, dann kann das Gerüst gestellt werden. Dann wird auch direkt, das wird aber dann erst im Frühjahr nächsten Jahres sein, wird mit der mit dem Wärmedämmverbundsystem und so weiter, Außendämmung angefangen. Und ich denke, dass wir so im ersten Quartal die Hülle dicht haben, wie man so schön sagt, einschließlich neuer Fenster. Und dann kann hier drin Gas gegeben werden. Übrigens, das ist eigentlich auch eine ganz nette Anekdote. Sie sehen hier überall diese kleinen Bretter auf dem Boden. Darunter sind überall Löcher, die haben wir extra jetzt noch zunageln lassen, damit keiner reinfällt. Aber es hat sich rausgestellt, am Anfang haben wir ein Loch aufgemacht und da war jetzt ein Kriechkeller, da konnte man von vorne bis hinten gucken. Da dachten wir, okay, so ist es geplant. Da ist jetzt ein Kriechkeller. Der muss für die Zukunft, also entweder staatlich berücksichtigt werden oder es wird jetzt einfach mit Magerbeton zulaufen gelassen. Dann entsteht auch kein feuchtes Nest, wenn wirklich mal Wasser kommt. So, und dann hat sich aber rausgestellt, dann pickt man mal hier rein. Ups, da ist ja noch einer. Oder das war eine Konstruktion. Also im Prinzip ist hier drunter alles hohl mit ein paar Abstünzwänden. Und das ist so eine 1,50 Meter hohe Situation. Wo man, aus welchen Gründen auch immer, weil es ging keine Leitung durch, vorne mal ein paar Dinge wahrscheinlich überlegt hat, da kann man Versorgungsleitung durchziehen. Da wir das aber jetzt nicht mehr dürfen unterhalb des HQ 100, ist das für uns auch vollkommen nutzlos. Und insofern macht man es jetzt einfach dann auch sicher. Und dieser ganze Bereich wird im Prinzip mit Beton, Magerbeton zulaufen gelassen. Dann sehen wir gleich vorne noch, da gibt es eine kleine Anhöhe zu dem Mitteltrakt. Das muss natürlich barrierefrei sein. Das heißt, es wird dort auch der Bereich nach unten abgetragen. Im Prinzip die Bodenplatte, die jetzt drin ist, so das wird jetzt von außen, sieht man nicht viel in den nächsten Monaten. Aber was hier drin an Material noch bewegt werden wird, können wir vielleicht eines Tages dann auch mal vorstellen und dokumentieren.
Diesen Kriechkeller hatten wir auch in der Realschule in der Sporthalle. Und da hat sich der Wasserdruck gesteigert und aufgrund dieses Kriechkellers mussten wir letzten Endes die Sporthalle abreißen. Nicht wegen einem Ölschaden, sondern weil da so ein Unterdruck entstanden ist, dass der Boden hochgekommen ist. Deswegen darf man das im Zuge von weiteren Maßnahmen, falls hier nochmal Wasser kommt, nicht außer Acht lassen.
Also jedes Bauteil, gerade dieser Porenbetonstein, der im Wasser stand, ist oder Bimsstein, ist natürlich, kennen Sie vielleicht besser noch, saugt sich voll nach oben. Das ist das eine. Der Stein, der lässt das raus, weil er genauso wie er es aufsaugt, auch wieder abgibt. Und jetzt ist das Ding hier 3-4 Jahre schön durchgelüftet, alles gut. Aber der Putz obendrauf, der ist ja nur am Anfang rudimentär abgeschlagen worden. Und da sind Messungen gemacht worden. Insbesondere, es gab ja auch noch ein Schadstoffgutachten. Und da hat man dann festgestellt, es ist einfach zu viel Feuchtigkeit drin gewesen, dass diverse Fungizide und irgendwelche Schimmelsporen sich da eingenistet haben. Und deshalb wird einfach, ist aber eigentlich auch gang und gäbe, alles rausgenommen. Und hier drauf kommt jetzt ein ordentlicher Putz und Feierabend. Die Tragfähigkeit ist in keinster Weise beeinträchtigt. Ist alles vom Prüfstatiker abgenommen. So sieht's aus.
Also die Möbelauswahl findet gerade statt. Ist, glaube ich, sogar schon fast abgeschlossen. Ich weiß nur von der Elfi, dass die eine große Auswahl getroffen haben. Wir sind, glaube ich, bei 160.000 oder so.
Zumal es auch hieß, dass oben ja schon Spendenmöbel auch verbaut wurden. Da wird jetzt die Gelegenheit genutzt, hier auch einmal einfach Tabula Rasa zu machen und ordentlich auszustatten.
Also wir machen im Übergangskindergarten müssen wir ja noch einen Schallschutz jetzt einbauen, weil wir ja die Kindergartennutzung geändert haben und dafür haben wir eine neue Betriebserlaubnis. Dafür mussten wir dort einen Schallschutz einbauen. Teile dieses Schallschutz werden wir mit hier rübernehmen.
Genau. Das ist auch eine der neuen Auflagen und gut für die Mitarbeitenden hier natürlich eine Errungenschaft, dass raumakustische Maßnahmen getroffen werden. Also in so einem Raum, also jetzt halt er ja noch nicht mal so, weil wir dieses schöne Fachwerk haben. Aber in normalen Räumen mit kreischenden Kindern kann, glaube ich, jeder, der es mal erlebt hat, ein Lied von singen, wie sich das anhört. Und da sind mittlerweile auch durch gesetzliche Vorgaben Rahmenbedingungen einzuhalten. Die werden mit raumakustischen Elementen durchgeführt, an Wand und Decke, auch im Mehrzweckraum. Und da wird übrigens alles dann auch ballwurfsicher ausgeführt, weil da dann doch ja mal ein bisschen gespielt werden soll. Gut, also das sind alles so Add-ons, die es damals einfach noch nicht gab. Und jetzt gibt es einen Kindergarten auf dem Stand von heute. Auch mit Lüftungsanlage übrigens, habe ich noch ganz vergessen. Die wird auch hier oben, das ist auch ein komplexes Thema, durch dieses Tragwerk gefädelt. Unter anderem deswegen müssen die Teile auch in Teilen verstärkt werden. Und das wird noch spannend, weil es hier gibt es im Moment einen Wartungsgang in der Mitte, in Anführungszeichen. So einen muss es dann auch noch in sicher geben, sage ich mal einfach, dass ein Wartungsmonteur da oben einmal im Jahr nachschauen kann.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke Ihnen fürs Einschalten und Zuhören. Wenn Sie auch weiterhin beim Wiederaufbau in der Verbandsgemeinde Altena gut informiert am Ball bleiben wollen, dann abonnieren Sie gerne den Podcast oder auch unseren Newsletter und unseren WhatsApp-Messenger-Kanal. Oder schauen Sie auch auf Instagram oder unserer Website www.altena-daswirt.de vorbei. Den Podcast möchten wir für Sie und mit Ihnen gestalten. Da freuen wir uns auch immer über Ihr Feedback in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal. Das wird Wiederaufbau-Podcast der Verbandsgemeinde Altena. Eine Produktion von IFOG im Auftrag der Verbandsgemeinde Altena.